SRF 1.
Eis. Espresso.
Das Debakel um die Plattform meineimpfungen.ch hat ja ziemlich zu reden gegeben diese Woche. Da hapert es ja zünftig beim Datenschutz. Jetzt ist die Seite vom Netz und das ist für die Betroffenen ein Problem. Stefan Wüthrich vom Konsumentenmagazin.
Ja, die fragen sich nämlich, komme ich jemals wieder an meine Impfdaten an? Die Verantwortlichen versprechen uns, es sei nichts verloren. Und dann haben wir es vom Sackgeld. Wir wollen wissen, wie viel gibt man denn da eigentlich?
1 Franken pro Woche in der ersten Klasse, in der zweiten Klasse 2 Franken pro Woche und so weiter. Es ist aber wichtig, dass es immer auch ins Budget der Familie passt.
Sagt die Expertin bei uns im Gespräch. Speichern Sie Ihre Impfungen doch auf meineimpfungen.ch. Dann kommen Sie immer und von überall her an die Daten an. So hat das Bundesamt für Gesundheit Werbung gemacht für die Internetplattform. Fast 500.000 Menschen haben das gemacht, haben ihr Impfbüchli also auf den elektronischen Impfausweis gezügelt. Darunter auch mein Redaktionskollege Oliver Futter.
Ja, und mein uralte papierige Impfbüchli mit seinen teils unleserlichen Einträgen, das verstaubt sich dort irgendwo in einer Schublade. Und jetzt ist meineimpfungen.ch, die Plattform, die gesagt hat, sie sei so sicher, also weg vom Netz. Wegen Lücken beim Datenschutz. Bin ich jetzt wieder an meine Impfdaten angekommen? Keine Ahnung. Irgendwo sonst aufgeschrieben habe ich sie nicht, wie vermutlich die meisten anderen Betroffenen auch. Und das letzte Mal als Kopie heruntergeladen habe ich die Impfdaten von 4 Jahren. Ich frage darum mal bei den Verantwortlichen von meineimpfungen.ch an, was jetzt mit den gesperrten Impfdaten von mir und den anderen Betroffenen passiert. Zuerst einmal heisst es, wir können unsere Verunsicherung gut verstehen und entschuldigen sich für die Sicherheitspanne. Immerhin sehe ich im Moment nicht danach aus, wie wenn persönliche Impfdaten missbraucht worden wären. Aber eigentlich will ich ja wissen, ob und wenn ich dann wieder an meinen elektronischen Impfausweis ankomme. Momentan täge ich mit Internetseiten warten und Schwachstellen beheben, sagt man meine Impfungen. Nachher stehen die Daten wieder zur Verfügung, da täge man die Leute informieren. In der Zwischenzeit schlägt man die Verantwortlichen vor, dass ich die Impfungen halt wieder in papierigen Impfausweis eintragen lasse. Nur zum Sagen, das ist das, was meineimpfungen.ch in der Eigenwerbung bis vor kurzem noch als ziemlich veraltet dargestellt hat. Und wenn ich meine Impfdaten jetzt aber ganz dringend brauche, ja, da sind wir noch am Abklären, wie wir die Daten in so Fällen können rausgeben können, heisst es. Jetzt hört man aber auch, dass die Internetseite mit der elektronischen Impfausweis sehr lang oder vielleicht gar nicht mehr aufgeschaltet wird. Was denn? In dem Fall kommen alle ein PDF mit ihren gespeicherten Daten heimüber. Die sind auf jeden Fall nicht verloren und sicher gespeichert. Ja, hoffentlich.
Ja, und vielleicht, wenn Sie ja Ihre Daten nach dieser Panne gar nicht mehr auf dieser Plattform lassen, dann können Sie verlangen, dass der elektronische Impfausweis gelöscht wird. Das können aber bis zu 30 Tagen gehen, sagt man uns. Geben Sie Ihren Kindern Sackgeld oder stecken Sie der Enkelin oder dem Göttibub amigs einen Batzen zu fürs Sparsäuli. Es ist im Moment gerade die sogenannte Swiss Money Week, eine Woche, wo Schulden- und Budgetberatungen über unseren Umgang mit dem Geld reden. Und diesen Umgang, den lernen wir eben schon als kleine Knöpfe mit dem Sackgeld. Meine Kollegin Nicole Roos hat mit Sabrina Wachter geredet. Sie ist bei Pro Juventute Expertin für den Umgang mit Geld. Ja, Sabrina Wachter, ab welchem Alter gibt es denn eigentlich Sackgeld?
Ein guter Zeitpunkt ist sicher dann, wenn die Kinder schon rechnen lernen oder schon rechnen können. Also sicher ab der ersten Klasse Primarschule kann man ihnen das gut zumuten, dass sie es auch verstehen mit dem Wechselgeld und so weiter.
Und wie viel sollte man dann da geben? Gibt es da Richtlinien?
Ja, also die Budgetberatung Schweiz hat Richtlinien zum Taschengeld und die sind 1 Franken pro Woche in der ersten Klasse, in der zweiten Klasse 2 Franken pro Woche und so weiter. Es ist aber wichtig, dass es immer auch ins Budget der Familie passt. Und dann kann es dementsprechend auch weniger oder mehr sein. Es ist einfach eine Orientierung.
Soll man dann auch eine Gegenleistung verlangen für das Sackgeld, dass zum Beispiel das Kind im Haushalt mithilft?
Also wenn es um alltägliche Sachen geht, die man als Eltern sowieso verlangt oder einfach auch möchte, dass es mithilft, dann soll es nicht entgeltet werden mit Taschengeld, sondern das soll wirklich so einfach auch Teil sein vom Zusammenleben und das so vermittelt würde in der Erziehung. Wenn es jetzt etwas Besonderes ist, wo sonst jetzt nicht gerade vom Kind gemacht wird oder erledigt wird, kann man das durchaus auch entlöhnen, wenn man das so möchte, ja.
wenn man jetzt zum Beispiel das Kind den Rasenmäher lässt und dann sagt, okay, schau, wenn du mir jetzt den Rasenmäher ist, dann gibt es einen extra Batzen. Das ist okay so.
Ja, das ist durchaus okay. So kann man wirklich auch das vermitteln, dass dass die Arbeit und die Zeit, die investiert wird, so auch entlohnt wird. Und sicher ein gutes Beispiel.
Wie ist es, wenn jetzt Kinder nicht folgen? Ist dann eine gute Idee, wenn man ihnen als Strafe Sackgeld streichen?
Also wir raten sehr davon ab, um das Taschengeld zu nutzen, um Bestrafungen zu vollziehen. Einfach, weil es oft gar keinen Zusammenhang hat mit dem, für das, was sie bestraft werden und so auch kein Lerneffekt da ist. Zum anderen ist es manchmal dann auch sehr weit weg von der Bestrafung, weil das Taschengeld, wenn es jetzt erst jeden Monat ausgezahlt wird, ja, geht dann vergehen vielleicht 3 Wochen, bis die Bestrafung stattfindet und so einfach auch nicht mehr zeitnah ist und der Effekt gerne nicht hat, was eine Bestrafung ja sollte haben oder soll haben.
Mhm, ich habe noch ein persönliches Beispiel. Mein Sohn geht mit seinem Sackgeld sehr gerne krömeln oder er investiert in virtuelle Dinosaurier in einem iPad-Spiel. Und ich habe damals ein bisschen ein ungutes Gefühl, weil er kommt ja bei diesem Game eigentlich keinen Gegenwert für sein Geld über. Was meinen Sie, ist das okay, wenn er das Geld in sein Spiel investiert?
Genau, ja, wichtig ist sicher am Anfang, wenn man das Taschengeld einführt, um die Regeln zu klären. Also, für was ist das Taschengeld vorgesehen und was eben auch nicht. Und nachher ist es aber auch wichtig, um dem Kind die Entscheidungsfreiheit zu lassen. Also, dass es dort dürfen ausgeben, wo es möchte. Das heisst aber nicht, dass sie als Elternteil nicht mehr dürfen sagen, was sie davon halten und auch ihre Werte mitteilen und das Gespräch suchen und vielleicht auch Alternativen aufzeigen, für was es noch sinnvoller wäre, zum Ausgeben.
Mhm, aber grundsätzlich ist es so, wenn er sein Sackgeld hat, kann er eigentlich mit dem machen, was er will.
Genau, das ist eigentlich ein wichtiger Lerneffekt, dass sie wirklich auch die Entscheidungsfreiheit haben und sich die Überlegungen machen. Eben, möchte ich es gerne ausgeben für das oder möchte ich es sogar sparen und dafür noch etwas Grösseres dafür mir leisten. Also das ist ganz ein wichtiger Prozess auch, dass sie wirklich den Freiraum haben, dort auch ausprobieren können, damit sie als Eltern ja, ihm eigentlich das Lernfeld dann auch bieten.
Und eine Mutter hat noch bei uns auf Facebook geschrieben, dass sie mit ihrem Sohn einmal Monopoly gespielt hat und dort hat es dann bei ihm Klick gemacht und hat gemerkt, was das Leben eigentlich alles kostet. Ist das auch eine Möglichkeit, um Kind auf den Umgang mit Geld vorzubereiten, dass man mit ihnen spielt?
Genau, es gibt ganz viele verschiedene Spiele, die auch ein wichtiger Lerneffekt sind. Okay, was kostet das Leben? Was sind so die Ausgaben? Auch das Kartenspiel Ciao Cash ist ganz ein cooles. So kann man das wirklich auch integrieren und aufnehmen auf eine spielerische Art. Aber sicher auch wichtig ist, um sie in Finanzthemen zu integrieren, was die Familie betrifft. Also, ja, wenn man zusammen in die Ferien geht, da auch einmal schauen, okay, was ist unser Budget als Familie für die Ferien und was können wir damit machen? Da kann sie auch mitplanen. Es sind einfach ganz viele Geldthemen, die die Familie betrifft und Eltern damit konfrontiert sind, sie auch daran teilhaben lernen und so altersgerecht auch ihnen das vermitteln.
Sabrina Wachter von Pro Juventute gibt es übrigens auch online, die Infos zum Sackgeld. Den Link dazu haben wir parat gemacht, srfch-espresso. Und jetzt ist es 22:08 an dem Donnerstagmorgen. Es war eine eindrückliche Geschichte die Woche bei unseren Fernsehgespännchen vom Kassensturz. Die Familie, die nicht mehr in ihrer Wohnung wohnen kann, weil es direkt unten dran brennt hat und bei ihnen jetzt alles verrußt ist, man nicht mehr heizen kann und stinkt wie verrückt. Der Gipfel am Ganzen, der Vermieter, hat darauf bestanden, dass die Familie weiterhin Miete muss zahlen. Ganz eine ähnliche Geschichte ist diese Woche auch bei unserer Rechtsexpertin auf dem Tisch gelandet.
Espresso, Rechtsfrage. Hörerinnen und Hörer fragen. Die Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner gibt Antwort.
Und Antwort gibt es heute für einen Mann aus dem Bezirk Zofingen im Kanton Aargau. Dem Mann gehört ein Mehrfamilienhaus. Er ist also Vermieter. Und in diesem Haus hat es eben vor kurzem brennt. Eine Wohnung hat brennt. Die muss komplett neu gemacht werden. Und der Mieter von dieser Wohnung will jetzt eine Mietzinsreduktion. Und zwar von 100%. Er will also gar keine Miete mehr zahlen, bis er wieder in die Wohnung rein kann. Der Vermieter kann das nicht ganz nachvollziehen.
Erstens hat er den Brand verursacht. Und zweitens gehören zur Wohnung ja auch Kellerabteil, Wäschküche und Parkplatz. Muss ich ihm wirklich den ganzen Mietzins erlassen?
Also der Vermieter sagt, sein Mieter sei ja schuld an diesem Brand. Und jetzt nehmen wir mal an, das ist tatsächlich so. Der Mieter ist schuld, dass es brennt, hat die Frage an Gabriela Baumgartner. Kann er denn trotzdem eine Mietzinsreduktion verlangen?
Ja, im Grundsatz nach schon. Laut dem Mietvertrag muss ja der Vermieter am Mieter eine Wohnung zur Verfügung stellen, und zwar so, wie es im Vertrag ihnen abgemacht ist. Und wenn er das nicht kann, wenn jetzt die Wohnung oder einzelne Zimmer vorübergehend nicht bewohnbar sind, dann ist das ein Mangel und der Mieter hat Anspruch auf eine Senkung des Mietzins.
Also und auf eine Senkung von wirklich je nachdem 100%, also der Mieter müsste dann je nachdem gar keine Miete mehr zahlen?
Ja, unter Umständen schon. Bei einer Wohnung, die wegen einem Brand unbewohnbar ist, kann die Senkung nach der Gerichtspraxis tatsächlich bis 100% ausmachen, also der ganze Mietzins. Wenn jetzt aber tatsächlich auskommt, dass der Mieter schuld ist an diesem Brand, dann kann der Vermieter natürlich im Gegenzug Schadenersatz verlangen und die Ansprüche, die beide gegeneinander haben, die werden dann gegeneinander aufgerechnet. Es wäre aber nur so, und das möchte ich wirklich betonen, wenn man zweifelsfrei kann beweisen kann, dass der Mieter schuld ist an diesem Brand. Und bei Bränden ist das ja meistens eben nicht so einfach.
Ja, und was wäre eben dann, wenn es keinen Beweis gibt dafür, dass der Mieter oder die Mieterin schuld ist an diesem Brand?
Dann kommt es auf die konkreten Umstände drauf an, wenn jetzt ein Haus, eine Wohnung komplett abbrennt ist und nicht mehr renoviert werden kann. In so einem Fall kann ja der Vermieter seine Pflicht aus dem Vertrag gar nicht mehr erfüllen. Und laut dem Gesetz verlöscht in diesem Fall der Mietvertrag. In der Konsequenz heisst das, der Mieter muss keine Miete mehr zahlen und der Vermieter muss am Mieter keine Ersatzwohnung stellen und auch keinen Schadenersatz zahlen. Wenn jetzt aber der Mieter seine Wohnung oder einzelne Zimmer einfach eine Weile nicht brauchen kann, bis renoviert ist, und im Beispiel von unserem Hörer ist das offenbar so, der Mieter muss ein paar Wochen an einem anderen Ort wohnen, dann hat er, wie ich schon gesagt habe, Anspruch auf eine Mietzinssenkung.
Und zwar eben bis zu 100%, also dass er je nachdem gar keine Miete mehr zahlen muss. Jetzt sagt der Vermieter in unserem Fall ja aber, sein Mieter, der können ja weiterhin den Keller brauchen, die Wäschküche auch und den Parkplatz auch. Und trotzdem muss er je nachdem die ganze Miete abschreiben.
Ja, ich will es mal so sagen, wenn die Wohnung unbewohnbar ist, der Mieter muss an einem anderen Ort wohnen, dann hat er ja nichts davon, wenn ihm die Heim oder den Keller oder die Wäschküche oder den Parkplatz zur Verfügung stehen. Er kann es ja dann nicht nutzen in dieser Zeit. Anders, wenn er kann in der Wohnung bleiben, in so einem Fall kommt es dann bei einer Mietzinssenkung natürlich darauf an, wie fest dass der Mieter eingeschränkt ist, bis die Wohnung wieder ganz instand gestellt ist.
Unsere Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner ist das immer am Donnerstag. Pickt sie eine Frage von Ihnen raus. Stellen können Sie Ihre Rechtsfragen bei uns online oder per Mail espresso@srf.ch.
SRF 1 Espresso.
Steff. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.